Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Akzeptanz sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von dem Kindertherapiezentrum Therapia. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Schönes Thema haben wir da heute. Ich muss ja bei Akzeptanz immer erstmal denken, einatmen, ausatmen. Also erstmal so. So geht für mich das irgendwie los. Und für dich?
Oh, ich war wohl völlig anders. Ich habe gerade so dran gedacht, dass wir uns, glaube ich, als Menschen alle nach Akzeptanz sehen, weißt du, angenommen sein, wie wir sind und dass es so wichtig ist, dass wir unsere Kinder akzeptieren, wie sie sind und dass so dieses akzeptiert werden, angenommen sein, dass das, glaube ich, so ein menschliches Grundbedürfnis ist. Das war so meine erste Assoziation. Wie kommst du aufs Atmen?
Ach so, weil für mich ist Akzeptanz irgendwie ein Teil von Meditationspraktiken und die funktionieren ja letztlich immer irgendwie übers Atmen. Aber cool, da haben wir ja schon zwei ganz verschiedene Blicke auf ein Wort. Das ist gut, gefällt
ja.
mir.
Ja, erzähl mal, Meditationspraktiken, das ist was du betreibst. Ne? Du bist ein bisschen so ein Zenny, oder? Darf man das sagen?
Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand... Ja. Also ich habe punktuelle Erfahrungen gemacht, ja, mit Meditation, genau und richtig. In dem Fall ist es Zen-Meditation gewesen. Ich bin da eigentlich relativ zufällig gelandet. Ich habe einen Blog gelesen von Stefan Kunze und der schrieb sowas wie, er geht immer ab und zu in ein ehemaliges Kloster zu meditieren und jeder sagte er so, schrieb er in diesem Text, der mal irgendwie nur dazu Lust hätte, das auch mal zu machen, der soll ja nicht lange nachdenken und das tun. Und jedenfalls hat es bei mir funktioniert. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sich lang mit Dingen vorher beschäftigt, weißt du, also wenn wir, keine Ahnung, du brauchst eine neue Waschmaschine, ich habe alle Tests gelesen und so. Also worum geht's da, was machen die da? Und habe mich dann einfach da für ein Wochenende-Einführungsseminar angemeldet und fand es ziemlich, ziemlich gut. Ja, so ging das los und ich weiß gar nicht, wie viel du davon was jetzt da alles wissen willst. Also, wenn du willst, kann ich dir das kurz erzählen. Also das Einführungsseminar war ziemlich gut. Ich war in Holzkirchen, das ist der Benediktushof und die machen verschiedene Schulen und aber haben vor allem ihre eigene Zen-Linie von Williges Jäger und da geht es um eine, ich würde jetzt mal formulieren, nicht religiöse Form von Zen, weil Zen kommt eigentlich vom Chan und das Chan kommt eigentlich aus dem Buddhismus, also es geht alles los in China und dann geht es über Japan und dann kommt es irgendwann in den Westen. Und da dazwischen sind ganz viele Linien und ganz viele Traditionsbrüche und das, was wir jetzt sozusagen hier so machen, unterscheidet sich, glaube ich, dann schon mal wieder stark von dem, was man eben in Japan darunter versteht. Also du merkst, ich versuche hier mein halbes Nichtwissen irgendwie höflich zu kaschieren. Worum es aber letztlich geht, ist, Menschen sind in einem Raum. Es gibt ganz wenige Regeln, aber auch ganz wenig Dinge zu beachten. Gemütliche, dunkle, einfache Kleidung. Und dann kriegst du dein Sitzkissen und dann setzt du dich halt auf das Kissen. Und dann sitzt du da. Und dazwischen passiert eigentlich fast nichts, außer dass man im Kreis geht. Das ist dann die Meditation, die man dann im Kreis läuft und dann setzt man sich wieder hin. Und ich habe dann erst im Laufe des Seminars gemerkt, ah, okay, das ist auch eine, da gibt es auch eine, sagen wir mal, eine spirituelle Konnotation dazu. Aber zunächst war da erstmal so dieses, okay, cool, ich sitze auf diesem Kissen und werde angeleitet zu atmen und halt nicht dauernd über irgendwas nachzudenken.
Das ist so die Idee, ne? Also wenn ein Gedanke kommt, dann soll man ihn wieder ziehen lassen und nicht festhalten und darüber nachdenken. Das ist das, wo ich raus bin. Mein Gehirn macht sowas nicht mit. Also ich kriege Gedanken und wenn die kommen, dann sind die auch meistens spannend. Und dann will ich die auch zu Ende denken. Und dieses Bedürfnis nach, ich sag mal, so einem leeren Kopf, das viele beschreiben, wenn sie so sagen, oh, Meditation leert so schön meinen Kopf. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich liebe das an meinem Kopf, dass der eigentlich nie leer ist. Und natürlich brauche ich das, meine Gedanken manchmal, ne, so ein bisschen in ruhigere Bahnen gehen und dann hilft mir das, vielleicht Musik zu hören oder einen Spaziergang zu machen oder so. Aber die Vorstellung von nichts tun und nichts denken sollen, die ist mir total zuwider. Irgendwie, ich merke, dass es mir gar nichts gibt. Ich habe auch schon ein paar Mal versucht, so Meditation zu machen. Da kommt man ja fast nicht drum rum. Wenn man irgendwo mal in so gruppendynamischen Settings ist, wird mal so eine kleine Entspannungsmeditation eingeschmissen. Ich konnte das nie so gut nachvollziehen. Ich habe, also das, was am ehesten da vielleicht so ein bisschen rankommt, auch wenn es was anderes ist, ist die geburtsvorbereitende Hypnose, die ich gemacht habe in meiner vierten Schwangerschaft. Da gibt es ja auch so Entspannungen und dann zählt man sich in die Hypnose rein. Aber in diesen Hypnosezuständen konnte ich trotzdem immer was machen. Also da hatte ich einen Auftrag, da bin ich dann meinetwegen in Verbindung gegangen mit meinem ungeborenen Kind und so. Das fand ich geil. Aber so dieses alles ziehen lassen, das war nie so meins. Aber was hat das, dieses Sitzen und Gehen und nicht nachdenken, mit Akzeptanz zu tun? Was akzeptiert man dabei? Dass es langweilig ist?
Also zunächst, ich kann es sehr gut verstehen, was du beschreibst, und ich wollte jetzt nicht so klingen, als würde mir das gelingen. Also, ne? Dass man dann einfach nichts denkt, sondern ich kann dem halt einfach dann nicht so gut ausweichen, was da kommt. Das ist schon manchmal auch ganz gut. Und man muss auch wirklich nochmal hier, glaube ich, vielleicht so einen kleinen Disclaimer einpacken. Meditation ist nicht nur gut. Meditation ist zum Beispiel bei psychischen Problemen laienhaft gesprochen nicht zu empfehlen. Also es kann Dinge auslösen, es kann Dinge herausbringen. Wenn Meditation ja kritisiert wird, dann wird die ja oft auch zu Recht kritisiert als, ihr schaut euch ja die Leute überhaupt nicht an, die zu euch kommen, weil wenn jemand einfach ein Thema hat, also ich wollte dich jetzt nicht diagnostizieren, aber ich wollte einmal klar sagen, es wird oft unter den Teppich gekehrt so ein bisschen, ja, du, keine Ahnung, die Techniker sagt, hier ist meine neue Meditations-App oder so. Dieses radikale Meditieren kann Leute auch schon so ein bisschen an den Rand bringen. So, das wollte ich nur einmal sagen, nicht, dass das hier so klingt, als wäre er jetzt hier der Heilsverkünder oder so. Ja. Was es mit der Akzeptanz zu tun hat, ist, dass dieses, was ich eben, deswegen musste ich halt einfach an dieses Einatmen, Ausatmen denken, dass ich zumindest erleben konnte, jetzt ist es so, wie es jetzt ist. Und das ist für mich schon Akzeptanz. Also die funktioniert ja, das ist ja dann eine Haltung, die kann auch in der U-Bahn oder jetzt hier sein, aber sagen, ich mache jetzt das, was ich jetzt mache. Das ist für mich sozusagen dieser erste Schritt von Akzeptanz. Also es ist nicht so ein, oh, ist mir doch alles egal, und man wird nicht völlig gleichgültig, aber dieses, man lässt los und versteht so ein bisschen, dass man selber nicht so wichtig ist und dass auch manche Sachen nicht so wichtig sind.
Und da kann ich total emotional mitgehen, also genau dieses Gefühl von akzeptieren, dass ich nicht alles ändern kann, akzeptieren, dass manche Dinge so sind, wie sie sind und dass ich jetzt in diesem Moment bin und der Moment ist, wie er ist, und das Einzige, was ich möglicherweise ändern kann, ist, wie ich mich dazu verhalte oder wie ich damit umgehe, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Das kann ich total verstehen. Ich komme da halt nicht so über Meditation hin, sondern eher über andere Wege. Ich habe über meine Mutterschaft, glaube ich, einfach super viel über Akzeptanz oder wie ich sie auch gerne nenne, radikale Akzeptanz gelernt. Also letztlich diese Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Dingen, die ich verändern kann und will und sollte und wo es auch gut ist, da Kraft zu investieren, ne, um Selbstwirksamkeit reinzustecken, um was anders zu machen, und Dinge, die ich einfach annehmen muss und wo jedes Kämpfen letztlich mich nur selbst zermürbt und ausbrennt und wo ich ganz viel Energie reinstecke in etwas, was ich nicht beeinflussen kann. Und um das so ein bisschen konkreter einfach zu machen, ne, also ich musste im Alltag mit meinen Kindern lernen, dass bestimmte, sag ich mal, Persönlichkeitsmerkmale meiner Kinder, ne, wir haben über Gefühlsstärke jetzt schon mal gesprochen in einer anderen Folge, einfach da sind. Die sind so. Ich kann die schwierig finden oder leicht, ich kann die schönen Seiten sehen oder die schwierigen, aber mein Kind ist so, wie es ist und ist richtig so, wie es ist, und meine Aufgabe als Mutter ist nicht, diese Persönlichkeitsstruktur dieses Kindes irgendwie zu verändern oder dagegen anzukämpfen oder wütend mit dem Fuß zu stampfen und zu sagen, ich wollte das aber anders, so, sondern das anzunehmen und zu akzeptieren, und zwar wirklich innerlich so anzunehmen, dass ich dann auch sagen kann, so, und was machen wir jetzt damit, ne? Also dann die nächste Stufe, sag ich mal, sozusagen, so fühlte sich das oft an, erklimmen kann, im Sinne von, ich brauche die Akzeptanz, um dann auch wieder in eine Handlungsfähigkeit zu kommen, solange ich sozusagen die Realität nicht anerkenne, komme ich nicht weiter. Und das galt für mich in ganz, ganz vielen Situationen. Ich habe da auch mal drüber geschrieben vor einiger Zeit schon, da ging es eben um dieses Thema Einschlafbegleitung, ne? Dass solange ich da innerlich sozusagen gegen gekämpft habe, im Sinne von, das kann doch nicht sein, wieso braucht mein Kind das? Andere Kinder in dem Alter schlafen längst allein ein, ne? Geht ganz viel Energie in diesen Frust und in diese Wut. Und als ich für mich dann so eine radikale Akzeptanz gefunden habe, im Sinne von, das ist, wie es ist, ne? Mein Kind braucht das und keine Ahnung, wie lange es das braucht, aber ich habe da wenig Einfluss drauf. Das ist, wie es ist, wie es ist. Das hat mir dann teilweise wirklich geholfen, rauszukommen aus diesem halb selbstmitleidigen, halb wütenden Modus, in dem ich davor drin hing. Und das hat mir dann tatsächlich auch sowas wie einen inneren Frieden gebracht, zu sagen, was ich annehmen kann, was ich nicht mehr bekämpfen muss, das kann ich vielleicht sogar auch irgendwann schön finden lernen. Weißt du, was ich meine? Einfach, weil ich es integriert habe ein Stück weit in meine Vorstellung davon, wie mein Leben eben ist und nicht mehr das wie so ein Fremdkörper wahrnehme. In meinem Leben im Sinne von, es könnte so einfach sein, wenn dieses eine Ding nicht wäre, sondern dieses eine Ding gehört dazu, zu meinem Leben, das ja insgesamt für mich schön und gut ist und das ist nicht so ein externes Element, was ich jetzt ändern muss, sondern das gehört zu meinem Leben, dazu, so wie es gerade ist. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich glaube, man landet bei der ähnlichen Gretchenfrage. Wann entscheidest du und wie entscheidest du, ob das jetzt zu deinem Leben dazugehört oder nicht? Mhm. Also, wenn ich vor der Situation stehe, dass mich eine Sache, wie du jetzt beschrieben hast, umtreibt oder anstrengt oder mich unglücklich macht oder mich unzufrieden macht, dann haben wir ja immer so verschiedene Impulse und oder Handlungsmöglichkeiten oder manchmal haben wir sie auch nicht. Und gerade wenn es sich einengt, haben wir natürlich erstmal denken, wir haben wenig Handlungsmöglichkeiten. Ich finde diesen Punkt total spannend, weil man sagt, warum hast du jetzt in diesem Punkt, wenn ich dich jetzt da so fragen darf, bei der Einschlafbegleitung gesagt, das lohnt es sich jetzt, vielleicht ist Lohnen schon falsch, das akzeptiere ich jetzt. Weil das Lohnen war schon wieder falsch, glaube ich. Da sind wir schon wieder in diesen Umzu, wie die Zen-Leute sagen immer, du sollst nicht immer nur was machen, um den nächsten Schritt, um dann, und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich glücklich und dann werde ich haben, sondern
man soll es nicht mit einem Ziel machen,
Also da habe ich auch immer gehadert mit diesem, ja, wie jetzt akzeptieren. Man kann ja nicht alles oder möchte ja nicht alles akzeptieren, aber wie konntest du es bei dieser Situation, wie ist dir das gelungen?
Ja, das ist die ganz entscheidende Frage. Genau, weil ich will dir erstmal grundsätzlich zustimmen, dass Akzeptanz auch ein schwieriger Begriff ist, weil wenn wir sozusagen alle Umstände einfach akzeptieren, wie sie sind, dann ist das auch manchmal wie so eine Erlaubnis zur völligen Resignation und auch zu so einer Passivität. Ja. Ne? Also wir sind ja Akteurinnen und Akteure in unserem Leben. Wir haben aus meiner Sicht die Verantwortung und auch die Pflicht, Dinge anzupacken und zu verändern, die schwierig sind. Und deswegen nervt mich das zum Beispiel so, wenn Leute sich aus der Politik so ausklinken und sagen, ich gehe nicht mehr wählen, ich akzeptiere jetzt einfach alles so, wie es ist, es bringt eh alles nichts, so, weil ich immer denke, hallo, ihr habt eine Stimme, ihr habt eine Verantwortung, ihr habt eine Macht, dann wählt halt sozusagen das kleinste Übel aus meiner Sicht, aber checkt nicht aus dieser Rolle, aus dieser Verantwortung. Insofern, Selbstwirksamkeit ist ein ganz wichtiges Thema für mich und die Frage ist dann genau, in welchen Punkten und anhand welcher Kriterien entscheidet man sozusagen, hier ist jetzt gerade nicht kämpfen gefragt, hier ist jetzt gerade annehmen gefragt. Ich glaube, mehrere Aspekte spielen eine Rolle. Das eine ist, dass ich relativ rational oft wirklich versucht habe, mir die Situation anzuschauen und zu schauen, welche Macht, welche Möglichkeit zur Veränderung habe ich hier gerade überhaupt? Ne? Also wenn ich mit meinem Job unglücklich bin, ist meine persönliche Selbstwirksamkeit ziemlich groß daran, was zu verändern, weil dieser Job mich betrifft und im Zweifelsfall kann ich mir einen anderen suchen. So, wenn etwas meine Kinder betrifft und mit deren Persönlichkeiten zu tun hat, dann ist da erstmal ganz viel, was ich nicht beeinflussen kann. Ne? Ich kann nicht machen, dass das Gehirn meines Kindes anders funktioniert, genauso wie Eltern von Behinderten oder chronisch kranken Kindern, ne, eine Akzeptanz finden müssen dafür, dass ihr Kind einfach diese oder jene Krankheit oder Behinderung oder Einschränkung hat. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen versucht, für mich quasi zu objektivieren, welche Handlungsoption habe ich denn realistisch betrachtet und versucht, in Situationen, in denen ich objektiv nichts ändern kann, dann auch aufzuhören, es zu versuchen. Weil mein meine Standardeinstellung ist immer, ganz viel verändern zu wollen, auch an unveränderlichen Situationen. Mhm. Ja? Und gleichzeitig, Thema Einschlafbegleitung, gibt es natürlich auch so Grauzonen, ne? Weil natürlich kann man an einer Einschlafbegleitungssituation was verändern als Elternteil. Die Frage ist nur, wie viel Macht und wie viel Druck will ich da im Zweifelsfall auch ausüben? Natürlich kann ich als erwachsene Person mich schlicht weigern, mich an die Bettkante meines Kindes noch zu setzen. Und irgendwann wird dieses Kind schlafen, ja? Also der biologische Zwang, irgendwann nicht mehr länger wach bleiben zu können, wird irgendwann zuschlagen sozusagen. Und da kommt dann natürlich auch so ein ethisch-moralisches Abwägen ins Spiel, dass ich versucht habe zu erspüren, wie stark ist dieses Bedürfnis, durchaus auch ein paar Sachen ausprobiert habe, im Sinne von, ist das vielleicht einfach nur eine Gewohnheit, müssen wir nur ein paar Rituale umstellen, es gibt ja 97.000 Tipps, ich habe da schon auch Sachen probiert und habe dann aber für mich gemerkt, nee, es geht hier nicht um Gewohnheiten, es geht hier nicht um, ihr müsst einfach nur mal üben, so, genau. Sondern es geht hier um ein tiefes Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit, um nochmal unsere letzte Folge zu zitieren. Und dann war es für mich ein innerer Schritt zu sagen, dieses Bedürfnis wiegt für mich gerade schwerer als mein Wunsch nach einem frühen Feierabend. Mhm. Also den Preis, den ich bezahlen müsste, um da jetzt was zu verändern, der ist mir zu hoch. Und als ich das dann so für mich durchgedacht hatte, war dann für mich sozusagen die logische Konsequenz daraus zu sagen, okay, wenn ich das so bewerte aktuell, dann muss ich es aber auch wirklich annehmen und akzeptieren. Dann kann ich nicht so halbherzig da sitzen und die ganze Zeit genervt sein, sondern dann ist es für uns alle leichter, wenn ich sage, ich habe das überlegt, ich verstehe die Gründe, dann mache ich es jetzt auch. Und was mir dabei aber auch noch wichtig ist, ist, dass ich finde, radikale Akzeptanz kann super hilfreich sein, und kann gleichzeitig auch wieder zurückgenommen werden. Ne? Um nochmal bei dem Einschlafbegleitungsbeispiel zu bleiben. Eine Zeit lang war ich sehr radikal akzeptierend, dass das so ist und dass meine Kinder diese Bedürfnisse haben. Und dann hat sich irgendwann aber auch die Gemengelage so ein bisschen geändert. Ne? Also unsere Kinder wurden ein bisschen älter. Ich habe nochmal für mich neu überprüft, wie viel Bedürfnis ist es jetzt noch und wie viel Gewohnheit. Meine eigenen Bedürfnisse haben sich nochmal verändert. Und dann habe ich vor noch gar nicht so langer Zeit angefangen zu sagen, jetzt versuche ich doch nochmal was zu ändern. Ja, ich möchte aus dieser Akzeptanz jetzt auch ein bisschen wieder rausfinden und doch nochmal so einen Veränderungswillen nutzen. Und dann konnte ich auch was verändern und unsere Einschlafbegleitung hat sich deutlich verkürzt und ich muss da nicht mehr die ganze Zeit daneben liegen und wir haben neue Rituale gefunden und mein Empfinden ist immer noch, ich habe zum richtigen Zeitpunkt akzeptiert und dann wieder zum richtigen Zeitpunkt nicht mehr akzeptiert, so, ne? Aber ich könnte dir jetzt keine Formel an die Hand geben, woran ich das ganz genau festgemacht habe. Das ist immer auch ein sehr subjektives Einschätzen von Leidensdruck. Ne? Ich stelle ja in meinem Familienkompass immer wieder diese Frage, wer leidet gerade mehr? Ne? Als so eine Art Leitfrage in manchen Situationen. Und tatsächlich ist das eine Frage, die ich mir selbst immer wieder stelle und die mir dann manchmal hilft, in entweder einen Veränderungswillen zu finden oder in der Akzeptanz. Aber was ich eben feststelle, ist, dass sehr viele Eltern, mich eingeschlossen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, oft an so einem seltsamen, unentschiedenen Zwischenort hängen. Ne? Also wir sind weder so richtig committed, was zu verändern, noch es zu akzeptieren. Wir hängen einfach so genervt dazwischen und sind so, oh,
in so einer Schleife drin. Ne,
wäre irgendwie schon gut, wenn das Kind selber die Hausaufgaben, aber naja, wahrscheinlich braucht es doch noch Hilfe, aber es nervt mich kolossal. Warum gibt's überhaupt Hausaufgaben? Ach, ist doch alles scheiße. Naja, wir machen die jetzt trotzdem so. Weißt du, also so dieser Wust. Und ich finde das dann für mich ganz hilfreich, das dann mal aufzublättern und zu gucken und zu sagen, was spricht dafür, was zu verändern? Was spricht dafür, es anzunehmen, wie es ist? Und egal, welche Entscheidung ich dann treffe, es kostet mich weniger Kraft, als so in diesem Limbo zu bleiben. Weißt du, was ich meine?
Das verstehe ich total, weil, also, sei es das Hausaufgabenbeispiel, ne, das sieht man ja immer, dieses ewige Gemecker, wie so ein Druck, wie hießen die Dinger früher, diese Druckkochtöpfe, die immer so ein bisschen, Dampfkochtöpfe, genau. Wie die Dampfkochtöpfe, die immer so ein bisschen abgeben und immer sagt so, ja, also explodieren tust du nicht, lösen tust du es nicht. Ja, ja, genau. Also das ist sicher die schlechteste aller Optionen. Ja, also mich hat es einfach interessiert, ob du, weil ich finde es total schön, da so über diesen Entscheidungsprozess nachzudenken. Das ist einfach manchmal verrückt, was sich dann verändert.
Ja. Mm, ja.
Ich habe mal vor Jahren in Berlin mich ein bisschen mit Alexander-Technik beschäftigt. Das ist ganz kurz gesagt eine nicht esoterische Körperarbeit. Und da geht es ganz viel um dieses, du musst auf einen Impuls nicht sofort reagieren, sondern der Impuls kommt und dann kannst du kurz innehalten und sagen, was war das denn jetzt? und dann reagieren. Also da, ja, da irgendwo, finde ich, ist Akzeptanz ja auch manchmal angesiedelt oder dieses, nee, das stoppt, da denke ich jetzt nicht schon wieder zum 100. Mal drüber nach, sondern ich habe mich jetzt entschieden, wir ziehen die Hausaufgaben durch oder die Hausaufgaben sind mir wurscht oder du kommst immer zu spät oder die Schnürsenkel oder was es halt so ist, ja, jeder hat ja so diese Themen bei sich selber, bei seiner, in seiner Beziehung und bei den Kindern, dann einfach zu sagen, komm, jetzt läufst du ja wieder genau auf diesem Gleis, jetzt stopp.
Ja, das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich genau die Parallele sehe zu dem, was ich in Meine Grenze ist ein Halt beschreibe, mit dieser Pause zwischen Reiz und Reaktion. Das ist nämlich auch genau das, was ich antworte, wenn Eltern mich fragen, wie komme ich aus so toxischen Erziehungsmustern raus? Ne? Also so dieses, ich will meine Kinder nicht anbrüllen, niedermachen, beschimpfen, bestrafen, aber ganz oft, wenn die mich so bestürmen oder so an mir, an meinen Nerven rütteln, dann mache ich den Mund auf und es ist einfach das Erste, was rauskommt. So, ne? Und dann beschreibe ich in Meine Grenze ist dann halt, dass sozusagen das wirksamste Mittel, das wir kennen, um solche gewaltvollen Erziehungsmuster, die sich ja über Generationen fortsetzen, zu durchbrechen, ist zu lernen, einen Moment nicht zu reagieren, wirklich eine Pause zu machen, zu sagen, irgendwas kommt an mich ran. Ein Kind schreit oder irgendjemand fragt mich was oder bestürmt mich oder hängt an meinem Bein und ich spüre den Impuls sofort zu reagieren und ich folge diesem Impuls aber nicht, sondern ich atme einen Moment und verbinde mich mit mir selbst und sage mir, dass ich nicht sofort reagieren muss und dann überlege ich ganz kurz, wie ich reagieren will und ob ich überhaupt reagieren will auf diesen Reiz. Und dann tue ich das von einem einigermaßen sortierten Ort. Und natürlich klingt das oft sehr theoretisch und viele Leute sagen dann auch so, haben Sie schon mal Zweijährige getroffen? Ja, viele. Aber es ist tatsächlich, es geht ja nicht um einen Perfektionsanspruch und darum zu sagen, wir müssen jetzt immer so, ne, zen-mäßig entspannt sein in jeder Situation, sondern es geht mehr darum, sich diese Handlungsoption bewusst zu machen, zu sagen, ich muss nicht immer sofort reagieren. Ich kann diese Impulse als erwachsene Person stoppen und kann mich entscheiden, ob und wie ich dann reagieren will. Und für mich war das ein total veränderndes Wissen sozusagen. Das ist was, was man üben muss. Und wenn man das bei jedem 10. Mal hinbekommt, ist man schon super. Ja, also es geht ja nicht um Perfektion. Aber das hat mir in richtig komplizierten und herausfordernden und belastenden Situationen echt den Hintern gerettet, teilweise zu sagen, ich darf mir diese Pause nehmen und die darf auch 20 Sekunden dauern, was sich ewig anfühlt, oder eine Minute. Und ich kann das auch benennen. Also ich kann auch wirklich, das ist jetzt mittlerweile was, was ich mir echt zurechtgelegt habe, wenn meine Kinder so ankommen, so Mama, kann ich, komm Mama, können wir Mama, ja, dass ich dann wirklich oft sage, Moment, ich muss kurz drüber nachdenken. Und dann stehe ich da so und denke nach. Und dann gehe ich hin oder ich sag manchmal auch, du kannst ruhig schon mal spielen gehen, ich komme da zurück, wenn ich eine Antwort weiß. Aber ich kommuniziere, dass man nicht sofort von mir zu jedem Zeitpunkt immer eine Reaktion so abrufen kann. Und das war zum Beispiel eine ganz, ganz wertvolle Erkenntnis für mich. Und das hat vielleicht auch was mit Akzeptanz zu tun, da zu akzeptieren, ich brauche manchmal Zeit, ich brauche manchmal einen gewissen Raum, um nachdenken zu können, wie möchte ich reagieren? Denn wenn ich sozusagen immer dem ersten Impuls folge, dann kommen da halt oft sehr alte, oft auch autoritär geprägte Muster raus, weil das einfach die Gesellschaft ist, in der wir leben und die Kultur, in der wir geprägt wurden.
Ja, und in dem Moment bin ich ja überfordert und dann greife ich halt auf irgendwelche Muster zurück und da kommt ja dann raus, was auch immer da gerade rauskommen will. Also meine Kinder kennen manchmal, glaube ich, so einen Satz von mir wie, ich habe dich gehört, ich komme zu dir und melde mich, weil was ich vermeiden wollte, war so ein Kind sagt was und Eltern schweigt einfach wie ein toter Baum.
Genau. Ja,
so,
ja.
Das weiß nicht, ob du das kennst, so dieses Müsterchen. Also dann gesagt, yes, ja, I hear you, so. Und ich weiß auch, dass wenn man anfängt, das sozusagen zu üben, dass das auch erstmal für das Gegenüber total frustrierend sein kann. Also, wieso kommt da jetzt nichts? Also so, Streit ist ja oft so. Ich suche doch Kontakt und ich kriege keinen. Also ich finde, dass das ja schon ein ziemlich frustrierendes Verhalten ist. Also in einer Beziehungssituation, ich komme zu dir und sage, oh mein Gott, reg mich irre auf. Und du sagst, worum geht's denn eigentlich?
Ja.
Dass das natürlich erstmal ein totaler Fuck-up ist, aber eigentlich die totale Rettung. So dieses, hier ist ein Unfall passiert und einer muss einfach nur sagen, haben Sie einen Verbandskasten? Und nicht auch noch sagen, oh mein Gott, was ist denn hier passiert?
Ja.
Aber wenn sich das dann irgendwann als Gewohnheitsmuster etabliert in einem Familien- oder Beziehungssystem, dann kann es Dinge krass abkürzen oder einfach auch sozusagen den höchsten Peak einfach gar nicht erreichen lassen.
Ja, ja.
Das ist, und dieses kurze Innehalten, da sind wir wieder beim Kurzatmen, oft unglaublichen Schaden verhindert.
Ja, ja. Und gerade aber auf einer Paarebene erfordert das eine gewisse Metakommunikation. Wir haben ja schon länger darüber gesprochen, dass wir irgendwann mal auch eine Beziehungsfolge machen müssen. Diese hier ist sie nicht. Und trotzdem muss ich kurz das sozusagen anmerken, dass sozusagen, ne, also ich mit meinem Mann da auch drüber Gespräche geführt habe, im Sinne von, wenn du zu mir kommst und das sagst und ich dann sage, Moment, muss ich drüber nachdenken, dann heißt es nicht, dass mir das nicht wichtig ist oder so. Und dann, wir sprechen da auch drüber zu sagen, aber was, wenn für mich ein Thema eine ganz, ganz große Dringlichkeit hat und ich sofort eine Reaktion brauche? Und dann kann man manchmal auch so sagen, okay, ich kann dir eine Reaktion geben, aber nicht sofort eine Antwort. Ne? Also manchmal ist das ja auch eine Differenzierung so. Also wenn du mega gestresst zu mir kommst, kann ich dich auch sofort in den Arm nehmen, ohne sofort deine Frage beantworten zu können oder so. Aber das ist natürlich wie eine Fremdsprache lernen. Das ist ein völlig neues Verhalten, das in unserer Gesellschaft und Kultur uns wenig vorgelebt wird und wo man auch aufpassen muss, dass man da nicht als unhöflich oder irgendwie reaktionslahm oder sowas wahrgenommen wird, ne? Weil man bestimmte Muster durchbricht.
Oder als Heiliger.
Ja, das auch. Ja, ja. Genau, ja, ja. Von, oh, immer so achtsam.
Dieses Abgeklärte, genau, du weißt
ja
was.
Ja, ja, mich bringt nichts aus der Ruhe.
Seit ich meditiere, ist mir das alles so scheißegal mit den Schuhen.
Ja.
Macht doch mit euren Hausaufgaben, was ihr wollt.
Das macht ja auch aggressiv, ne? Wenn Leute immer so total abgehoben mäßig so, mich bringt nichts aus der Ruhe wirken, das kann man auch oft schlecht aushalten. Ja, ich weiß, was du meinst. Und genau, und ich denke natürlich auch oft darüber nach, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Akzeptanz und Resignation. Und manchmal liegen die nah beieinander. Also, um nochmal auf diese Einschlafbegleitungssituation zurückzukommen, es gab echt eine Phase in unserem Leben, wo sowieso sehr viel Stress einfach in unserem Familiensystem war. Mein Mann hatte gerade einen neuen Job angefangen, war wahnsinnig viel weg. Ich war sehr, sehr viel allein mit den Kindern und wir hatten noch nicht die Strukturen aufgebaut, um das gut aushalten zu können, sondern das war so eine Übergangsphase, die echt sehr belastend war. Und gleichzeitig waren unsere beiden jüngeren Kinder sehr bedürftig zur Schlafenszeit und brauchten lange und intensive Begleitung. Und ich lag wirklich abendelang in unserem großen Bett, hatte zwei unruhige Kinder im Arm, die partout nicht schlafen wollten oder konnten, wer kann es schon sagen, und fühlte mich so allein damit. Ne? Mein Mann war irgendwo, also beruflich unterwegs. Ich war jeden Abend allein, 1, 2, 3 Stunden in diesem dunklen Raum und ich fühlte mich wirklich wie so eine Gefangene in meinem eigenen Leben. Und es hat mir unglaublich zugesetzt und ich fand es ganz, ganz schwierig. Mhm. Und dann habe ich so gemerkt, diese radikale Akzeptanz, die ich versuche zu finden, schlägt teilweise auch in so eine totale Resignation um. Ich lieg dann so im Bett, ne, völlig passiv, völlig erschlagen und bin wirklich innerlich an so einem, ach, macht doch, was ihr wollt, ist mir völlig egal, klettert über mich hinweg, haut mir mit den Füßen ins Gesicht, ich lieg hier einfach nur noch und hab aufgegeben. So. Also das war so in schwierigen Momenten mein Gefühl. Und das will ich eben auch nicht verklären. Das war nicht schön und das war auch nicht gesund. Und da dann wieder rauszufinden und zu sagen, auch in Momenten von großer Erschöpfung und Akzeptanz gibt es trotzdem noch Grenzen, die ich hochhalte und bestimmte Bedürfnisse für mich, die ich irgendwie trotzdem noch versuchen muss zu wahren. Das fand ich einen unglaublichen Balanceakt. Und die einzige Form, in der mir das in dieser Zeit teilweise gelungen ist, ne, weil ich mich so fremdbestimmt gefühlt habe, war eher durch so eine Art innere Zuwendung, dass ich da dann lag mit diesen Kindern im Bett und mir selber gesagt habe, das ist total krass, was du hier gerade machst. Das ist eigentlich nicht zumutbar. Du hast einen 14-Stunden-Tag hinter dir, du legst jetzt hier noch 3 Stunden im Bett. Du solltest jeden einzelnen Tag einen Nobelpreis verliehen bekommen. Also, weißt du, und einfach mir selber sozusagen diese Wertschätzung gespiegelt habe. Und das war sozusagen das, der Akt der Selbstfürsorge, der in diesen Momenten dann noch ging. Und alles andere ging irgendwie nicht, weil diese Aufgabe auch eine war, die einem ja nicht einfach jemand mal so eben abnehmen kann. Also es ist ja nicht so, dass dann kleine Kinder sagen, ja kein Problem, dann legt sich halt jemand anderes bei uns ins Bett. So, ne? Ja, aber ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht im Namen der Akzeptanz in so eine ungesunde Resignation in so ein sich selbst aufgeben reinrutschen. Weißt du, was ich meine? Also es begegnet mir schon öfter, auch bei vielen Müttern tatsächlich, die dann so sagen, ja klar, für mich und meine Bedürfnisse ist in unserem Alltag überhaupt kein Raum mehr. Ich esse nicht gescheit, ich schlaf scheiße, ich habe seit Wochen nicht mehr die Zeit gehabt, mal mir irgendwas Gutes zu tun. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie warmer Kaffee schmeckt, so. Aber so ist das halt, wenn man ein Kind hat, ne? Wo ich dann manchmal so denke, nee, das ist, glaube ich, keine Form von Akzeptanz, die ich empfehlen würde. Weißt du, was ich meine?
Klar, also ich hänge noch so ein bisschen bei deiner sehr eindrücklichen Erzählung von dieser sehr, sehr langen und intensiven, sage ich jetzt mal euphemistisch, bei dieser Einschlafbegleitung und kann verstehen, dass du sagst, das war richtig so und das so zu akzeptieren und gleichzeitig sagst, wenn jemand anderer in so einer sehr belastenden, also in einer noch belastenderen Situation ist, möge sie entscheiden, sich da anders zu behelfen als nur mit dem, naja, so ist es halt. Ah, jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, merke ich, der Unterschied ist vielleicht, dass dein fiktives Beispiel jetzt von jemandem, der nur noch sozusagen funktioniert und sagt, naja, so ist es halt, dass er seine Grenzen oder seine Gefühle oder seine Bedürfnisse negiert und entweder gar nicht mehr formuliert oder einfach wegdrückt. Mhm. Während in deinem Beispiel, du hattest ja deine Bedürfnisse und du bist ja mit ihnen umgegangen, auch wenn du trotzdem die Situation nicht ändern konntest. Mhm. Ah, jetzt habe ich es verstanden.
Mhm. Ja, ich glaube, aber das macht tatsächlich den Unterschied.
Genau, das macht den großen Unterschied. Und in einer Überlastungssituation drin zu hängen und die sich dann auch noch mit einem Konzeptbegriff wie radikale Akzeptanz schön zu reden, das wird nicht funktionieren.
Mhm. Ja. Genau. Und es gibt natürlich viele Situationen, wo es einfach sehr komplex ist zu entscheiden, ist jetzt radikale Akzeptanz eine Lösung oder auch eine Gefahr? Also ich kriege unglaublich oft Nachrichten von Müttern, die zum Beispiel in sehr, sehr belastenden und schwierigen Beziehungen leben, ne? Also die sehr unglücklich sind in ihren Partnerschaften und gleichzeitig das Gefühl haben, oft in der Lebenssituation mit kleinem Kind oder kleinen Kindern, oft auch mit viel finanziellen Abhängigkeiten. Ich kann mich jetzt auch nicht einfach so trennen, ne? Und dann ist da tatsächlich oft so eine Frage von, kann mir jetzt vielleicht radikale Akzeptanz helfen? Ist es jetzt vielleicht einfach gesund für mich, nicht mehr weiter drüber nachzudenken, soll ich gehen oder bleiben, sondern soll ich einfach jetzt akzeptieren, das ist die Person, mit der ich dieses Kind oder diese Kinder bekommen habe und jetzt hänge ich da drin und jetzt hinterfrage ich das auch nicht mehr, weil mich das unglücklich macht und weil das so viel Schmerz auslöst. Weißt, kannst du nachvollziehen, die Fragestellerinnen, die mich da anschreiben? Und das ist zum Beispiel was, wo ich total verstehen kann, woher dieser Gedanke kommt und wo ich jedes einzelne Mal zurückschreibe, bitte nicht. Das ist nichts, was du einfach radikal akzeptieren solltest, sondern wenn du da ein Störgefühl hast, wenn es dir nicht gut geht, auch wenn du nicht sofort einen Ausweg weißt, auch wenn du nicht sofort eine Alternative siehst, ich glaube schon, dass das was ist, was wir nicht wegschieben sollten und wo wir tatsächlich auch wach bleiben müssen dafür, wie es uns geht und was wir noch tragen können und was nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, selbstverständlich. Also wurde nicht genau für solche Fälle die Telefonseelsorge oder niedrigschwellige Angebote. In München gibt es zum Beispiel die Münchner Insel. Da kann man einfach anonym hingehen und mal mit jemandem reden. Also ich rate schon dazu, sich Situationen dann auch mal zumindest so ein bisschen mit jemandem anzugucken oder sie so ein bisschen so einen Spiegel zu kriegen für, ist das normal, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist oder geht es hier irgendwo über eine Grenze? Und nachdem ja auch eine Beziehung nichts Statisches ist, glaube ich, kann man die sowieso nicht radikal akzeptieren. Und, und ein Partner, mit dem es schwierig ist, zu akzeptieren, würde ja bedeuten, dass es sich jetzt auch erstmal, da wird sich dann auch nicht so viel ändern, wenn ich nicht an den Punkt komme zu formulieren, dass ich mit irgendetwas unzufrieden, unglücklich oder von irgendetwas bedroht werde, dann steigt ja nicht die Chance der Veränderung.
Ja. Ja, nee, also du hast völlig recht.
Talk about it irgendwo, mit irgendwem irgendwo anfangen drüber zu reden und nicht immer ist der Freundeskreis der ideale Gesprächspartner für sowas.
Absolut, ja. Also ich verweise da natürlich auch an Beratungsstellen in Fällen, wo mir geschildert wird, dass es tatsächlich auch zu Gewalt kommt und dazu gehört auch verbale Gewalt, ne? Also herabwürdigen, beschimpfen, beleidigen und so weiter. Verweise ich zum Beispiel total oft an die Landgrazien, das ist eine Frauenhilfsorganisation, die eben dann auch in ländlichen Regionen, wo es manchmal keine vor Ort stationierten Beratungsstellen gibt, dann eben Frauen unterstützen und die kann man sehr niedrigschwellig kontaktieren, auch über eine Instagram-Nachricht oder man kann da anrufen. Aber das sind eben Beispiele, die mir zeigen, dieses Konzept der Akzeptanz oder auch der radikalen Akzeptanz kann auch gefährlich sein, weil gerade Frauen dann teilweise daraus eher so mitnehmen, ich muss einfach annehmen, ne, dass die Dinge in meinem Leben so sind, wie sie sind und das dann im Weg steht von einem Empowerment und das möchte ich eben auf keinen Fall befördern, sondern mir ist es ganz wichtig, dass wir sozusagen in unserer Kraft sind, um so ein bisschen diesen abgenutzten Begriff zu verwenden. Und zu diesem in der eigenen Kraft stehen kann aber eben auch gehören, bestimmte Dinge zu akzeptieren, weil es für mich und für alle in unserem Familiensystem gerade sozusagen keine bessere Alternative dazu gibt, ne? Und ich glaube, dass es wirklich gerade mit Kindern und gerade mit Kindern, die vielleicht manchmal sehr intensive Bedürfnisse haben, immer mal wieder der Fall, dass wir einfach akzeptieren müssen, dieses Kind tut sich schwer mit dem Trockenwerden oder diese Eingewöhnung wird vermutlich noch 3 Monate dauern oder dieses Kind wird nur Nudeln mit Pesto essen für die nächsten Wochen. Weißt du, was ich meine? Also das sind ja alles so Themen, die können uns fertig machen oder wir können sie annehmen. Und das kann uns sehr helfen. Und gleichzeitig kriege ich natürlich oft und berechtigterweise die Frage gestellt, aber wie kommt man dahin? Also wie entwickelt man denn diese Akzeptanz und kommt raus aus der Frustration und der Wut und dieser unproduktiven Genervtheit, die wir halt oft haben, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir sie haben wollen. Hast du da als Senni einen Tipp? Oder einfach als Vater?
Ich weiß nicht, aber als Senni. Ja, aber also ein Teil von Akzeptanz ist Mitgefühl. Also das geht nicht ohne. Also für mich ist Akzeptanz nie ein, also es ist weder so ein mir doch alles egal, sondern der Senni, der Zen-Praktizierende, steht ja wieder von seinem Kissen auf und geht raus in die Welt und tut, was zu tun ist. Also das, man bleibt ja nicht in diesem Zustand. Und Mitgefühl entsteht sich gegenüber, indem man sich ein bisschen kennenlernt oder sich mag. Und Mitgefühl entsteht auch, dass wir alle irgendwie verbunden sind und auch dir gegenüber, jemand anderem gegenüber. Und ich glaube, in diesem Zustand verbietet sich die Vorstellung, mir alles egal. Weil Mitgefühl, Respekt der Schöpfung oder gegenüber, das sind alles Aspekte, die da mit drin sind und die wir aber oft vergessen, wenn wir sagen Akzeptanz. Akzeptanz ist aus meiner Sicht nicht ohne Verbindung zu mir und zu anderen Lebewesen und insbesondere Menschen und diesen kleinen Kindern, die über nur rotes Pesto essen, ein rundes Konzept.
Das heißt, habe ich das richtig verstanden, wenn ich sozusagen mit was konfrontiert bin, was mir schwerfällt zu akzeptieren, aber ich muss es akzeptieren, weil es ist, wie es ist, dann hilft es mir, diese Akzeptanz zu finden, mich mit anderen Menschen zu verbinden und mit mir selbst zu verbinden.
Sag du, klingt ganz gut. Ich wollte auf jeden Fall auf diesen Punkt hinweisen, das Mitgefühl, was ist, was wir uns nicht abtrainieren sollten durch irgendeine Meditationsform oder durch ein Konzept, das irgendwo anders her schwappt und sagt, ja, aber er war radikale Akzeptanz und damit musst du nicht mehr hinfühlen.
Ich find das total interessant, was du sagst, weil ich diese Verbindung zwischen Akzeptanz und Mitgefühl bisher nicht gezogen habe, aber glaube ich, relativ oft intuitiv genau das gesucht habe für mich in Momenten, wo ich Dinge akzeptieren musste. Ne? Also als ich dir das erzählt habe, ich habe mich sozusagen in diesen Einschlafbegleitungen mir selbst zugewendet und gesagt, du machst das ganz toll. Ja? Und ich habe ja auch, ich bin ja eine bekennende mit Handy Einschlafbegleiterin, die dann irgendwann an irgendeinem Punkt auch das Smartphone aus der Tasche zieht und habe dann wirklich auch oft Leuten, Freundinnen eine Nachricht geschickt oder meinem Partner, der sonst wo auf Dienstreise war, geschrieben, heute ist es echt total schwer, die Kinder schlafen immer noch nicht und dann schrieb er zurück, ey, du bist meine Heldin, das ist so krass, was du leistest, so, ja, und das war ein Gefühl von Mitgefühl, ne? Nicht Mitleid, das einen so runterzieht, sondern wirklich ehrliche Empathie für das, was da gerade ist und das hat mich gestärkt und deswegen habe ich tatsächlich, glaube ich, auch diese mittlerweile etwas bekannt gewordene Grüße aus der Einschlafbegleitung auf Instagram damals irgendwann mal angefangen. Das war tatsächlich, denke ich jetzt so, auch der Wunsch nach Verbindung, ne? Nach diesem, ich bin nicht allein mit diesem Thema, ich strecke sozusagen meine Hand aus und da kommen Nachrichten zurück von anderen Leuten, die da jetzt auch gerade liegen. Und wenn ich weiß, dass da noch andere Leute liegen mit ihren Kindern in den Betten, fühle ich mich schon weniger allein damit, auch wenn ich hier praktisch gerade sehr allein bin, so, ne? Weil diese Aufgabe mir auch gerade niemand abnehmen kann. Und das ist total schön, dass von dir nochmal so ein bisschen eingerahmt sozusagen zu bekommen, weil ich immer das Selbstbild hatte, ich war halt verzweifelt und habe halt das gemacht, was irgendwie noch ging. Aber dass ich sozusagen eigentlich da intuitiv ins Selbstmitgefühl, ne, und in die Verbindung mit anderen Menschen gegangen bin, um auch wieder meine Selbstwirksamkeit zu stärken und in eine Form von Akzeptanz zu finden, die eben nicht Resignation, Selbstaufgabe, Selbsthass bedeutet, ne? Sondern eben eine Form von Selbstwertschätzung. Ich nehme an, was ist, aber ich sorge auch gleichzeitig für mich. So, das ist gerade für mich eine total berührende Erkenntnis. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Krass. Voll gut.
Ja, voll gut. Also ich finde es auch toll, das mal so, diesen Gedanken mal so zu Ende zu formulieren. Ja, ja, aber das ist genau der Punkt. Ne, warum da oft so ein Missverständnis herrscht, wenn man mit diesen Begriffen umeinander hantiert, mit diesen großen.
Ja. Und das lässt sich auf so viele Dinge übertragen, weißt du? Wir hatten vor ein paar Folgen über diese Weihnachtsthematik gesprochen und über diese Enttäuschung von mir, dass meine Kinder keinen Bock haben, Adventskränze zu binden. Ja. Und dann, dass ich dann gesagt habe, jetzt sorge ich ja selber gut für mich und jetzt mache ich das mit mir gut und dann schicke ich Fotos an meine Freundinnen, die das wertschätzen, was ich da gemacht habe. So. Und das ist, ich habe gerade so das Gefühl, es gibt so viele Beispiele, selbst aus den vergangenen Podcast-Folgen, wo wir über andere Themen gesprochen haben, wo wir letztlich diese Verbindung von Akzeptanz, ne, annehmen, was ist und sozusagen sich aber auch den emotionalen Support selbst geben und dazu holen, so ziehen könnten. Ne? Und das ist tatsächlich was ich so mitnehmen werde, weil ich ja so oft auch gefragt werde von Eltern, wie können wir annehmen, dass unser Kind so anders tickt, dass unser Alltag so anders ist, dass sich so viele Hoffnungen, Erwartungen, Wünsche, Vorstellungen für uns nicht erfüllt haben. Das erfüllt uns teilweise mit Bitterkeit, mit Schmerz, mit Frustration, mit Wut. Und dann zu sagen, ne, all diese Gefühle dürfen sein, die werden nicht kleiner, wenn man sie wegschiebt. Aber das Annehmen von Dingen, die wir nicht ändern können, wird leichter, wenn wir auf Mitgefühl setzen mit uns selbst. Und dass wir uns dieses Mitgefühl auch holen von Menschen, die uns verstehen und uns mit Menschen verbinden, die das nachvollziehen können und uns nicht sagen, ja, dann müsstest du halt nur mal meinen Tipp befolgen. So.
Genau. Ja.
Das ist eine total wertvolle Erkenntnis. Da danke ich dir dafür. Ist ja doch ganz gut mit dem Zen.
Ach, ja. Da kann man auch alles Mögliche erleben. Genau.
Ich delegiere das sozusagen an dich und du bekommst dann die kluge Erkenntnis und gibst sie mir hier weiter, okay?
Ja, okay. Das können wir auch so machen.
Genau. Arbeitsteilung. Ja.
Genau. Da muss ich immer an diese Zen-Geschichte denken. Da geht der Schüler zum Meister und fragt, wie kann ich mich von dem lösen, was mich an die Vergangenheit so bindet? Und dann geht der Meister zu einem Baum und umklammert den Baum und sagt, was kann ich tun, dass mich dieser Baum endlich loslässt?
Ah. Oh.
Ah, also so, du musst halt irgendwie selber loslassen.
Ja, wenn das immer so einfach halt wäre, ne?
Ja, genau. Man kriegt da immer so Sprüche und denkt so, ja, genau. Mhm.
Ja, deswegen gehst du dahin und nicht ich. Aber die kondensierten Erkenntnisse, die nehme ich trotzdem gerne mit.
Herewith, genau. Soweit. Okay, Nora.
Genau, ja. Vielen Dank, Oliver. Das war ein schöner Austausch zu einem spannenden Thema.
Und ist dir eigentlich bewusst, Nora, dass das heute die letzte Folge war, die wir aufgenommen haben, bevor wir in unsere Weihnachtspause gehen?
Ja, das ist mir schmerzlich bewusst. Ich werde es vermissen, mit dir zu sprechen.
Aber da haben wir jetzt alle ein bisschen was zum drüber nachdenken. Das ist doch auch super.
Genau. Am 13. Januar geht's bei uns weiter. Aber wir wollen euch jetzt auf jeden Fall noch von unseren heutigen Sponsoren erzählen.
Ganz genau. Das ist das Kindertherapiezentrum Therapia. Und die sitzen in Landshut. Die kommen aus den Bereichen Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie und haben da über die Jahre immer mehr Sachen dazugepackt, sodass sie einfach ein umfassenderes Konzept anbieten wollen, ein Ort, an dem Eltern mit ihren Kindern wirklich ankommen wollen.
Ja, ich war bei Therapia tatsächlich schon zu Gast im Rahmen des sogenannten Landshuter Elternherbst und habe dort einen Vortrag gehalten und dort die Fachkräfte kennengelernt und war sehr beeindruckt von der interdisziplinären Arbeit dort. Und die haben einen ganz, ganz zugewandten, verständnisvollen Blick auf Familien, auf Kinder, auch auf Kinder mit verschiedenen Neurodivergenzen oder mit anderen Themen, die ihre Entwicklung beeinflussen. Und die bieten ganz unterschiedliche Formen der Begleitung an. Und was sie sich jetzt ganz neu überlegt haben als Konzept und was ich total besonders und wertvoll finde, ist, dass sie Familien, die zum Beispiel auf einen Intensivtherapieplatz oder eine stationäre Reha warten, einladen, für 2 Wochen nach Landshut zu kommen, um dann sozusagen 2 Wochen mit intensiver therapeutischer Begleitung für die ganze Familie dort zu verbringen.
Genau, und das Ganze basiert natürlich auf einer ärztlichen Verschreibung. Also der Therapiebedarf muss natürlich verordnet worden sein. Und dann könnte aber Therapia die richtige Adresse sein.
Genau, und wenn Eltern sich mit dem Verweis auf unseren Podcast bei Therapia melden, dann unterstützen die Fachkräfte dort bei der Organisation, Beantragung und Unterbringung in Landshut für dieses Angebot.
Ja. Und noch der kleine Hinweis, Therapia schreibt man mit Y, das heißt, die Domain heißt eben entsprechend therapia mit y.de. Soweit, Nora, zu unseren Sponsoren, diesmal aus dem schönen Landshut.
Ja, vielen Dank für eure Unterstützung.
Genau. Cool, Nora, dann lass uns noch in unser Postfach schauen. Ich würde dir gerne hier eine Nachricht vorlesen und zwar, hallo, ich höre sehr gerne euren Podcast Aller Anfang. Ich habe selber einen 6 Monate alten Sohn und stehe momentan immer wieder vor der Frage, wie viel mit ihm unternehmen. Ist das eine Reizüberflutung oder benötigt er mehr Unternehmungen als Entwicklungshilfe? Fast alle aus meiner Krabbelgruppe sind mit ihren Babys schon in den Urlaub gefahren oder sogar geflogen. Und ich sage am Wochenende immer nur einen Besuch zu, weil ich glaube, dass mehrere Tage hintereinander zu viele Reize für meinen Sohn sind. Aber vielleicht benötigt er es auch, um sich daran zu gewöhnen. Der Rest sind liebe Grüße und Dank.
Ja, das ist eine Frage, die total viele Eltern umtreibt. Und es ist tatsächlich so, dass Kinder einfach unterschiedlich reizoffen sind und unterschiedlich gut Reize aufnehmen und verarbeiten können. Und das zeigen die einem aber auch, ne? Also wenn Kinder überreizt sind, dann werden sie weinerlicher, dann finden sie schwerer in Schlaf, dann merkt man, sie sind so neben der Spur. Und das kommt zum Beispiel öfter vor, wenn dann so Weihnachtsfeiertage waren, es kam ganz viel Besuch, dann merkt man danach richtig so, die Kinder sind so ein bisschen drüber und brauchen ein bisschen Ruhe zum Runterkommen. Aber es wird auch oft von Eltern befürchtet, dass ihre Kinder überfordert sein könnten von allen möglichen Interaktionen und die Kinder finden es total geil. Also solange die sozusagen auf dem Arm sind und kuscheln können und so ihre Rückversicherung und ihre Still- und ihre Schlafzeiten haben, sind die dann total happy. Insofern denke ich, es ist auf jeden Fall so, dass ihr als Eltern da ein bisschen rumprobieren dürft. Ihr könnt auch mal 2 Besuche an einem Wochenende einladen, wenn ihr da selber dran Freude habt, ne? Und wenn euch das selber gut tut. Und einfach schauen, wie geht's eurem Baby damit. Und gleichzeitig ist es so, dass wir auch oft ein Stück weit unsere eigenen Bedürfnisse auf unsere Babys projizieren, ne? Also vielleicht bist du selber dann eine Person, die einfach eher reizoffen ist und einfach diese Ruhephasen braucht und dann es aber leichter findet zu sagen, es ist nicht gut für mein Baby, als einfach zu sagen, mir ist es zu viel. Ne? Und dabei ist es völlig legitim, auch als junge Mutter oder als junger Vater zu sagen, wir haben gerade so eine anstrengende Zeit, wir brauchen einfach auch einen Wochenendtag, wo niemand kommt und wo wir niemanden sehen. Das heißt, mit dieser Angst vor Reizüberflutung wird manchmal Eltern sehr viel Stress gemacht. Ne? Dass Eltern gesagt wird, wenn ihr euer Kind falsch tragt, falsch dies, dann kommt die Reizüberflutung und das ist nicht gut für das kindliche Gehirn. Kinder haben ziemlich gute Wege, sich auch vor Reizüberflutung zu schützen, gerade Babys. Die machen die Augen zu, sie wenden sich weg, die kuscheln sich ein, die wollen dann irgendwie häufiger an die Brust oder ein Fläschchen oder einen Schnuller nuckeln. Also die haben auch ihre Strategien oft mit Reizen umzugehen, mehr als wir Erwachsenen oft. Insofern, wir dürfen da Dinge ausprobieren, wir dürfen auch davon ausgehen, dass ein gewisses Maß, ne, an Welt kennenlernen für Kinder schön ist, solange sie das Gefühl haben, ihren Eltern macht es auch Spaß. Und gleichzeitig müssen wir unsere Kinder nicht einer gewissen Reizdichte sozusagen aussetzen, damit sie sich dran gewöhnen. Sondern für kleine Babys ist sowieso alles neu, was sie erleben. Und euer Baby geht ja in eine Krabbelgruppe und lernt ja schon andere Babys kennen und andere Eltern und da passiert was. Und das reicht auch an, ich sag mal, Action und Abenteuer für ein 6 Monate altes Kind. Man kann und darf mit so einem Baby auch in Urlaub fliegen, aber das tut man dann als Eltern eher für sich selbst und nimmt das Baby mit. Und das Baby findet es schön, weil die Eltern es schön finden. Aber das Baby selber braucht diese Flugreisen natürlich noch nicht.
Also es braucht keine Entwicklungshilfe oder man muss nicht Sorge haben, dass es zu wenig Entwicklungsunterstützung hat.
Ja. Also ne, in extremer Reizarmut wäre das schon bedenklich, wenn man jetzt ein Kind immer nur in einem abgedunkelten Zimmer aufwachsen ließe, nie Kontakt mit anderen Menschen haben ließe, so, dann hätte das Einfluss auf die Entwicklung. Aber ich sag mal, die ganz normalen Reize des Alltags mit Baby, auch wenn ich an meinem Wohnort bleibe und ab und zu spazieren gehe und meine Freunde treffe und mal die Großeltern da sind, wir mal in der Krabbelgruppe sind, reichen völlig, um sozusagen alle Entwicklungsimpulse zu geben, die so ein kleines Kind braucht.
Ja, cool, super.
Genau. Und ich habe noch eine ganz kurze Rückmeldung, Oliver, die ich dir gern vorlesen wollte. Da hat mir eine junge Mutter über Instagram geschrieben und schrieb, euer Podcast ist absolut großartig, nahbar, authentisch, unperfekt, mitten aus dem Leben und sehr, sehr sympathisch. Und das hat mich so gefreut, weil da so schöne Attribute so nah beieinander stehen.
Oh, das ist alles natürlich ein großes Lob und ich muss ja schon auch lachen über unperfekt. Ich finde das ja gut, unperfekt ist Akzeptanz, unperfekt ist auch wahrscheinlich der bessere Weg, um jetzt mit den Weihnachtsferien gut klarzukommen, oder?
Absolut, ja. Also auf meinem Buch Bindung ohne Burnout steht hinten drauf dieser Leitsatz, lieber glücklich als perfekt. Und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was wir uns oft bewusst machen müssen, gerade wenn wir Feiertage, Ferien, besondere Ereignisse vor uns haben. Es geht nicht um Perfektion, es geht nicht darum, dass am Ende im Fotoalbum alles perfekt aussieht, ne? Sondern es geht darum, wie wir uns fühlen und dass wir Momente von echter Verbundenheit, von echter Nähe, von einer gewissen Wärme miteinander spüren und wie das dann genau aussieht, wie wir das herstellen, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr frei und oft beginnt diese Verbundenheit damit, dass wir bestimmte perfektionistische Ideale loslassen.
So ist es. Voll gut. Hook. Ja, in diesem anderen Sinne, liebe Nora, schöne Ferien, schöne Weihnachten.
Ja, vielen euch Dank. Auch.
Bis zum nächsten Mal.
Genau. Ja, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter. Aber immer interessant.